glaube, es ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen, ne? Dass alles immer in der Bewertung und im Ranking und wer ist
und eben
besser,
messbar.
Wer steht im Wettbewerb zueinander, wer gewinnt. Die ganze Gesellschaft ist davon durchzogen. Mhm.
Aber die SchülerInnen, ey, ganz ehrlich, ist ein Hobby. Und was ist da für ein Leistungsdruck im Raum?
Ja.
Was ist da für ein Leistungsdruck im Raum? Nicht bei jedem oder bei jeder, aber oft und häufig.
Das Problem ist, glaube ich, der Vergleich. Also mir hat mal jemand gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen.
Ja, sehr witzig. Ja, aber mach das mal.
Wenn du da stehst mit Leuten, die eben dasselbe tun gerade, jeder spielt einmal einen Chorus über das Stück und so.
Und sobald es jemand nicht tut in unserer Gesellschaft, sobald sich jemand nicht vergleicht, gucken wir den ganz neidisch an und denken, oh Gott, ist der frei.
Genau.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Harrisner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich,
aber sinnlos.
Heute haben wir Ole zu Besuch.
Yeah, Ole!
Wir freuen uns.
Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja.
Wahnsinn, jetzt haben wir schon den zweiten Dozenten direkt hintereinander vom Cool Jazz Dice Workshop und von der Cool Jazz Dice Band. Aber das ist ja nur eine Sache. Wie würdest du selbst denn beschreiben, was du machst?
Oh, also gelernt habe ich Schlagzeug spielen. Das habe ich studiert. Das habe ich lange Jahre gemacht, sowohl beim Polizeiorchester Hamburg als auch freiberuflich mit vielen tollen Bands. Und dann sind in den letzten Jahren einige interessante Tätigkeiten dazugekommen. Also so wie zum Beispiel eine Tontechnikausbildung und genau, dadurch beschäftige ich mich jetzt in meinem eigenen Studio mit Aufnehmen und Mischen von Musik. Das ist ein weiteres Betätigungsfeld, was ich habe.
Und produzieren auch, also du machst auch selber Stücke. Wir haben noch zuletzt mit der Jamie einen Song gemacht, ne?
Ja, genau.
Spiel ich sogar mit zum Bratsaxophon.
Wunderschön Solo. Und der Song heißt Lifted Through the Night. Und ja, genau, ich mache meine eigenen Songs. Und genau, der Dinge nicht genug, habe ich eine Ausbildung begonnen zum systemischen Berater. Und das ist ein ganz anderes Betätigungsfeld jetzt. Und das kriegt mich aber ganz, ganz doll. Insofern ist da immer viel Bewegung drin und genau, neue Dinge reizen mich.
Finde ich total cool.
Total cool.
Ich finde das super spannend, auch die Kombination aus Beratertätigkeit, dann dieses hinter der Kamera, sage ich jetzt mal, also mit der Musikproduktion, das ist ja sozusagen das sind sozusagen die Leute, mit denen wir als Musiker zusammenarbeiten und das eigentliche Musiker-Dasein, also sozusagen vor der Kamera. Also der Schauspieler quasi beim Film, ne, der halt selber spielt. Also
ja, genau.
Das finde ich, das ist so eine super, zumindest drei Ebenen, die du abdeckst mit dem, was dich interessiert und was du auch tatsächlich ernsthaft betreibst. Das finde ich irgendwie cool. Das fand ich immer schon sehr spannend bei dir. Mhm. Und wie sehr du das ernsthaft betreibst sozusagen, dass du sagst, okay, das könnte vielleicht auch mal irgendwann für mich beruflich oder so sein. Mhm. Das finde ich irgendwie geil. Das,
da hatte ich noch eine Frage, fällt mir jetzt direkt dazu ein, bevor wir zur zweiten Frage kommen. Ja. Und zwar, kann man das überhaupt so sagen oder wie würdest du beschreiben, beeinflusst diese Ausbildung, die du machst, dein Musikmachen selber oder dein Musikersein in irgendeiner Form?
Mhm. Interessante Frage, meinst du jetzt die systemische Beratungsausbildung? Ja. Ne? Das ist in der Tat in der letzten Zeit ganz spannend geworden. Ein wesentlicher Bestandteil der systemischen Betrachtungsweise ist ja, ressourcenorientiert auf Menschen und auf Abläufe zu gucken. Was man also Dinge, die viele Menschen im Alltag gewöhnlicherweise vielleicht als negativ betrachten, dass man da schaut, was davon ist denn positiv? So, was von Dingen, die ich häufig schon als negativ und störend betrachtet habe in meinem Leben oder an mir, ist denn vielleicht eine Stärke. Das war am Anfang der Ausbildung, kam das immer wieder ressourcenorientiert und ich bin da immer wieder drüber gestolpert, dass ich dann gedacht habe, ach Mensch, das und das und das und das sehe ich so häufig als eine Schwäche und wenn ich ganz genau drauf gucke, wenn ich das größere Bild sehe, ist das vielleicht einfach eine Stärke von mir. Und so habe ich das beim Musikmachen jetzt eigentlich auch für mich wahrgenommen. dass ich also ganz häufig gedacht habe, ach, vielleicht lehne ich mich jetzt einfach mal zurück und doktere an diesem Feld oder an diesem Thema nicht mehr so viel rum, sondern probiere das mal als Stärke zu sehen. Vielleicht auch als Möglichkeit, mich abzugrenzen und zu sagen, nee, das muss ich jetzt auch nicht mehr können vielleicht oder das muss ich nicht können, sondern dafür kann ich das andere viel besser und da konzentriere ich mich drauf.
Mhm. Sowas wie der verdeckte Gewinn, ne?
Ja.
Dass man in Wirklichkeit das, was nicht läuft, eigentlich was Gutes ist. Das ist ein super Beispiel bei, ich sage immer, once is error, twice is jazz.
Mhm.
Na? Also der ist so ein bekannter Spruch, ist nicht von mir, aber die Fehler, die man macht, die sind ja auch beim Improvisieren etwas, woraus in Wirklichkeit die krasseste Inspiration entsteht. Ich weiß noch, zu dir hat mal Jens Thomas gesagt, es gibt eigentlich keine Fehler, es ist eigentlich eher so, dass man eine Idee daraus generieren kann. Also es ist eigentlich super, wenn ein Fehler passiert. Oder ich glaube, war es Frank Radkowski, das mir gesagt, weiß ich nicht mehr. Aber irgendwelche Leute, die haben uns ja inspiriert, indem sie gesagt haben, hier, es macht doch nichts. Also man nimmt sich natürlich was vor beim Improvisieren und dann ist es doch anders und dann muss man das, also die Kunst liegt darin, sozusagen aus dem, was dann kommt, das Beste draus zu machen, sozusagen, oder?
Ja, einerseits der Umgang mit Fehlern natürlich, aber ich finde auch ein bisschen die Persönlichkeit, wie die einfach sich ausdrückt im Musikmachen. Ne? Also das kann man ja gar nicht vermeiden, dass das passiert mit seiner Geschichte. Man kommt ja mit einer ganz eigenen Prägung da rein und lernt ein Instrument, lernt Jazz, drückt sich selbst aus und dann gibt es dann welche, die können vielleicht, denen liegt das im Blut, total schnell Töne zu spielen oder andere haben einen super fetten Sound oder andere haben total kreative Ideen, was Linien angeht oder haben eine super Time oder haben eben genau da auch ihre Schwächen bei den einzelnen Bereichen. Und das finde ich total spannend zu sagen, ne, mal guck mal, was ist eigentlich die Stärke von jedem. Finde ich total schön.
Ja, genau. Und ich fand das jetzt ganz spannend, wo ihr gesagt habt, wenn ein Fehler passiert, daraus lassen sich eigentlich dann neue Ideen generieren. Und dann denke ich, ja, das ist ganz sicherlich so. Das, was mich in meinem Musikerschaffen ja schon länger begleitet, ist, dass ich vielleicht lange, lange gedacht habe, ich muss so und so klingen. Also so ein größeres Bild als jetzt, ich mache einen Fehler, wie gehe ich mit einem Fehler um? Das ist das eine Bild. Das andere Bild ist, ich wollte immer so und so klingen, wie ein bekannter Schlagzeuger.
Wer denn zum Beispiel?
Wie zum Beispiel, sagen wir mal, Bill Stewart
oder
Jeff Tane Watts. So Schlagzeuggrößen, die natürlich weltbekannt sind für ihren Sound, den die kreiert haben. Und vielleicht ab einem bestimmten Moment festzustellen, okay, gelingt mir nicht so, um ehrlich zu sein. Ne? Ist bisher nicht so geglückt. Und jetzt könnte ich natürlich enttäuscht sein und sagen, okay, habe ich nicht geschafft. Und der andere Moment, und da wird es dann halt spannend, ist zu sagen, okay, wer bin ich?
Ja.
Was macht mich aus,
wenn
ich zum Beispiel merke, okay, das und das hat einfach bisher nicht so geklappt irgendwie. Kann ich wieder in den Überraum gehen und wieder in den Überraum? Das habe ich wirklich lange gemacht und dem hinterher geübt. Und dann irgendwann festzustellen, okay, vielleicht bin ich auch einfach nicht auf dieses hohe Level gekommen. Ich wollte vielleicht auch immer ein sehr hohes Level und auch vielleicht auch Bekanntheit auch erreichen. Das hat nicht so geklappt. Aber was kriege ich jetzt als Gewinn daraus? Und als Gewinn kann ich inzwischen mehr und mehr schöpfen, authentisch Musik zu machen. Also wirklich, ich gehe auf die Bühne und das und das und das klappt alles nicht, aber ich gucke gar nicht mehr darauf, sondern ich gucke auf das, was ist denn da? Was ist denn da? Und dann denke ich, um ehrlich zu sein, das habe ich früher noch gar nicht gesehen. Da ist ganz schön viel da. Mir gefällt, wie das klingt, mir gefällt, wie das klingt, mir gefällt, wie das klingt. Ah, das mache ich jetzt so. Und früher hätte ich vielleicht gedacht, das müsste aber eigentlich so klingen, darum ist das nicht gut. Und jetzt kann ich vielleicht sehen, nein, das klingt genauso, wie es jetzt klingt und das ist gut. Und das gefällt mir total gut und so möchte ich klingen und das möchte ich nach vorne bringen. Cool. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Prozess.
Absolut.
Das ist eigentlich so ein Miles Davis-Moment, oder?
Vielleicht.
Also ich meine, ne, Miles hat ja auch mit Charlie Parker und Dizzy und so gespielt und der klingt ja auch nicht wie Dizzy. Also
ja, genau.
Konnte er auch nicht. Aber er hat halt aus diesem
Ding
halt eine super krasse Stärke gemacht. Ne? So. Halt schon mit etwas früheren Jahren, als wir vielleicht jetzt.
Das könnte gut sein, ja.
Ich glaube, er hat nicht mit Dizzy gespielt, sondern quasi stattdessen ist in dessen Fußstapfen
so getreten
in der Band. Ne?
Ja, stimmt.
Und ich glaube, er wollte auch wie Roy Eldridge, hat zumindest
halbwegs
immer gesagt. Ne?
Aber er war schon sein Vorbild. Ne? Also in seiner Autobiografie schreibt er schon so,
Ja, klar, also ich meine, das ist ja auch klar. Er spielt ja auch super krass.
Aber wie krass er sich einfach dann auch löst von diesem Vorbild, so selbstbewusst, ne? Und dann, ja.
Ich finde das ein super Thema, was du hier anschneidest, bevor wir noch zur zweiten Frage kommen, ganz lustig. Und ich finde das auch vor allem deswegen super, weil ich weiß genau, dass unsere Hörer und Zuseher, hallo übrigens, schön, dass du eingeschaltet hast, dass die genau das umtreibt, wie klinge ich eigentlich? Ja. Und natürlich versuchen wollen, wie Charlie Parker, Michael Brecker, schlag mich tot,
Barbie
zu klingen.
Hancock,
ja?
Oscar Peterson auch gerne genommen.
Ja, ist es so, ja?
Ja.
Und dann geht's nicht, Mist. Diana Krall klingt auch nicht wie Oscar Peterson, dabei war er ihr Lehrer.
Mhm.
Ne? Aber Diana Krall klingt ziemlich gut nach Diana Krall, also wenn sie Klavier spielt.
Absolut,
klingt auch echt
absolut.
Gut Klavier, ne?
Ja, genau.
Und die klingt eben nach Diana Krall. Und ich hatte ja diese Erfahrung mit Adam Holtzman. Ich weiß noch genau, Café Museum Passau, haben zwei Gigs nacheinander gespielt an zwei Tagen und am Abend des ersten Gigs oder vor dem zweiten Gig frage ich ihn, sag mal, wie dieses eine Stück, wie stellst du das vor? Soll ich da eher so Dave Sanborn-mäßig oder eher wie Kenny Garrett? Und er so, um Gottes Willen, bitte denk nicht so. Hm. Ich will mit dir spielen.
Ja, ja, das ist schön, ne? Wenn,
spiel wie du. Ja. Und ich so, aber wie ist das? Hm. Ist es eher wie Kenny Garrett oder eher wie Dave Sanborn? Ja. Oder? Auf einmal habe ich so ein leeres Feld gesehen, noch ein drittes leeres Feld gesehen, wo ich dachte, aber da weiß ich gar nicht genau. Und das war eine krasse Erfahrung. Mhm. Dann auch auf die Bühne zu gehen und zu sagen, okay, ich spiele jetzt Tutu mit dem Typen, der, weil es ging um das Stück, Tutu, wo er dabei war auch. Ich spiele jetzt mit dem Typen, der...
Hat er das auch auf der Platte mitgespielt?
Ja, ja, der spielt bei Tutu mit, das war sein erstes Album, mit Miles. Ich meine, Markus Miller spielt auch mit und man denkt so, okay, also Saxophon auch spielt er auch. Und Bassklarinette und wie spiele ich denn eigentlich? Und das war krass. Ich meine, ich habe ja auch Pure Desmond und immer wie Desmond gespielt und dann versucht, was anderes zu machen und dann wie Garrett gespielt oder wie sonst wer halt. Und genau. Und wo ist man aber selbst? Und natürlich glaube ich, Bill Stewart spielt ja auch nicht wie Jeff Tane Watts. Und wer weiß, wie Bill Stewart gern gespielt hätte, ne? Wahrscheinlich auch wie irgendwer.
Das ist
und
eine gute
Frage. Ich glaube, man kann nur wie Bill Stewart spielen oder wie Jeff Tane Watson, der man irgendwann sagt, okay, scheiß drauf, ich spiele, wie ich spiele.
Ja. Ja, genau, genau. Und also ich für mich, glaube ich, hätte mir gewünscht, dass ich mich das in meiner Laufbahn früher getraut hätte.
Ja.
So, das kann ich sagen. Also ich glaube, dass diese Schubladen für mich lange an waren und lange existent. Weil ich halt lange, um ehrlich zu sein, vielleicht gedacht habe, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht, ich darf das noch gar nicht. Ich bin nicht gut genug. Und ich glaube, dass das genau der Punkt ist, wo viele mit hadern. Ne? Und jetzt könnte man ja auch ehrlich sagen, ja, okay, guck an, welche Erfolge du vorgezeigt hast oder du bisher erreicht hast. Bist du denn gut genug, um das zu entscheiden? Ich glaube, dass immer noch viele Menschen so denken. Mhm. Das ist eine spannende Frage, ist das jetzt in meinem Kopf oder denken viele Menschen so? Ich glaube, dass das vielen studierten Musikern so geht, dass man sich vielleicht einfach noch nicht traut. Darum, jetzt ist so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, vielleicht habe ich das jetzt lang genug probiert und vielleicht reicht es jetzt. Vielleicht reicht es einfach irgendwie. Und wie gut fühlt es sich an, einfach authentisch zu sein und sagen, okay, jetzt habe ich endlich Mut zur Lücke und zu sagen, okay, ich mache einfach jetzt das, was ich kann. Und es fühlt sich verdammt gut an. Und das mache ich so gut ich es kann. Das fühlt sich viel besser an.
Ja, man spielt am besten, wenn man so spielt, wie es eh automatisch kommt.
Ja, ja.
Aber das, wenn man jetzt Jazz lernt, ne, ist es natürlich immer die Frage, also wo fängt das an? Ich erinnere mich auch an einen Workshop von Richie Beirach an der Musikhochschule Hannover. Und da war so ein Typ, der immer noch in Hannover Straßenmusik macht und so ein Lebenskünstler irgendwie ist, malt im Jazzclub Hannover, hat er früher immer die Leute gemalt und so. Und der ist immer zu diesem Workshop gegangen, jedes Jahr ist er wiedergekommen, hat eine Zeit lang hat Reggie Barach jährlich diese Workshops gegeben und hat immer gleich gespielt, sein Ding halt, seinen Stiefel gemacht. Und dann hat irgendwann Richie gesagt, komm wieder, wenn du wirklich mal was gelernt hast, wenn du das mal auch beherzigst, was ich dir sage und so, weil du machst ja gar nichts, du entwickelst dich quasi nicht, beziehungsweise die ist es ja quasi egal, was wir sagen, du machst nur quasi dein Ding. So hat er ihn das irgendwie kritisiert. Und da habe ich dann immer gedacht, das ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, weil einerseits, andererseits. Ne? Einerseits ist es halt sein Stil und lass ihn doch. Und andererseits kann man sagen, ja gut, aber die Frage ist immer, wo ist es dann eben, wo entwickelt sich eben nichts? Und will man sich entwickeln oder entwickelt sich's nur dann zu einem eigenen Ding, wenn man an seinem eigenen... Also das finde ich auch beim Unterrichten oder wenn wir also mit Schülern arbeiten, mit den Teilnehmern an unseren Programmen Cool Jazz Styles und bei deiner Jazz Piano Academy, ist immer die Frage, an welcher Stelle sagt man, ja, das ist doch genau, das ist deine Persönlichkeit, das ist super.
Ja.
Und andererseits aber ein bisschen das richtige Voicing oder den richtigen Star, also was ist, also, oder richtig, ja, was heißt richtig?
Ja, man muss quasi wissen, was man tut, ne? Also wenn man, sobald man weiß, was man tut, kann man auch die Regeln brechen oder Regeln in Anführungsstrichen, ne? Jazz hat ja so den Ruf, irgendwie total frei zu sein. Ganz interessant. Und wenn man Jazz studiert hat, weiß man, oh, da gibt's auch schon.
So oder so, ja gut, okay, ne? genau.
Und dann aber zu gucken, und natürlich, die großen Künstler und die großen Names haben natürlich Regeln gebrochen und waren dadurch auch eben so cool und so prägend und so. Und wie viele Regeln kann man brechen, oder wann darf man eine Regel brechen? Ich finde immer, wenn man so ein bisschen weiß, was man tut. Also das ist, finde ich, so das Entscheidende. Also dann ist es Kunst. Sonst ist es halt ein bisschen beliebig, sonst ist es so ein bisschen...
Die Absicht, ne?
Ja, wie ein zweijähriges Kind, das halt einen Stift in die Hand nimmt, ein geiles Bild malt, aber es könnte es nicht reproduzieren oder sagen, ich gehe nochmal in die Energie und mach's nochmal, weil es einfach mehr oder weniger Zufall war. Es war toll, das war ein Zufallsmoment, aber es war nicht quasi mit einer Absicht belegt. Ich lege jetzt bewusst diesen Ausdruck rein, damit das dann ungefähr rauskommt.
Ja. Also ich tue mich ein bisschen schwer, dass, also wir suchen ja immer nach einer allgemeingültigen Antwort. Wann darf man? Ja. Oder wann darf man nicht? Oder wann sollte man? Ja. Und ich glaube, dass das einfach nicht existiert.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist ja mit jedem Schüler, wie auch bei uns, jeder Musiker, das ganz individuell entscheidet. Also, aber als Lehrer, bei jedem Schüler, ist es so unterschiedlich, weil die Energie, die der oder die Schülerin mitbringt, ganz klar zeigt, entweder ist da noch Headroom, ist da noch Speicher, ist da noch Arbeitsspeicher frei. Hätte ich das Gefühl, dass da eine bestimmte Übung, ja, ein bestimmtes Voicing, ein bestimmter Rhythmus irgendwie, üb doch mal mit Metronom, achte doch mal hier drauf, geht das noch rein? Oder ist da vielleicht jetzt im Moment alles erreicht, was erreicht ist? Ist da vielleicht Stress, dass ich denke, okay, wir müssen uns erstmal um den Stress kümmern. Das heißt, du darfst jetzt genau so spielen, wie du spielen möchtest und dich damit wohlfühlen. Mhm. Ist jemand total cool und hat aber noch Luft an seinem Phrasing und woran auch immer an seinem Sound und woran auch immer zu arbeiten, dann arbeiten wir dran und gucken, das besser zu kriegen. Also sozusagen eine neue Regel vom Jazz vielleicht liebevoll einzubetten.
Ja, das liebe ich so an dir, diese also gemessen daran, wie du hast ja in deinem Leben viel weniger unterrichtet als wir beide jetzt mal, weil du ja eigentlich immer Jobs hattest als Musiker. Trotzdem unterrichtest du so gut. Das habe ich ja auch immer bei den Workshops schon früher, als ich dich zum ersten Mal gefragt habe, gesehen, wie einfühlsam du Sachen erklären kannst. Das liebe ich echt an dir. Das kannst du auch extrem gut. Ja. Das ist eine echte Stärke. Und das finde ich wirklich cool. Und da habe ich auch echt, muss ich sagen, das hat mich auch inspiriert. Das würde ich auch gerne so können. Also da sieht man, da hast du auch echt eine Fähigkeit. Das finde ich richtig geil. Deswegen bist du ja auch immer beim Cool Jazz Styles
Workshop. Ja, und das macht mir immer mehr und mehr Freude. Das geht dann in der Tat auch zusammen mit dieser systemischen Beratung, dass ich weiß, dass mich früher, da reden wir jetzt von vor 20, 30 Jahren, unterrichten an einer Musikschule, was ich da gemacht habe, ein paar Jahre, sehr gestresst hat. Na, und da reden wir dann auch von jüngeren Schülern, Schülerinnen, da reden wir dann von Teenagern, teilweise noch jünger. Da mussten wir dann viel an Motivation arbeiten. Oder da war dann häufig, ja, einfach Kinder auch. Die sagen, ich habe nicht geübt, ich war beim Fußball, ich war Eisessen irgendwie, ich habe nicht geübt, ich habe nicht geübt. Da hatte ich Schwierigkeiten, damit zu arbeiten, weil ich selber das in dem Alter nie hatte. Ich hatte mich an Schlagzeug festgebissen und es gab nichts anderes irgendwie. Das war nie mein Problem, Motivation.
Wann hast du angefangen?
Ich glaube mit 13 erst.
Mit 13 schon, Alter. Also ich meine.
Oder mit 13 schon.
Das ist so früh, finde ich, für Schlagzeug. Also.
Wie auch immer, auf jeden Fall mit 13 angefangen und da für mich gab es nichts anderes. Und wenn natürlich jemand in dem Alter jetzt zu mir kommt und sagt, ja, ich finde das schon super, aber ich habe irgendwie jetzt eine Woche nicht geübt irgendwie, dann weiß ich, dann spüre ich so in mir drinne so eine kleine Verweigerungshaltung. Ne? Und wenn ich mit Erwachsenen Jugendlichen oder Erwachsenen, die dieses Thema nicht haben, sondern die zum Workshop kommen und sagen, ich will das auf jeden Fall lernen, irgendwie, dann habe ich dieses Thema nicht und ich kann sofort in die Arbeit mit dem Instrument und der Musik gehen.
Ja.
Und was ich da aber jetzt, das war eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte, was ich da jetzt spüre, ist, dass mich die Musik interessiert, ja, das ist richtig, aber eben beim Unterrichten die Person eigentlich mehr.
Mhm.
Das ist das. Das hatte ich früher nicht, sondern ich dachte immer, das muss doch jetzt klappen.
Ja. Aber das ist ja auch nicht zu trennen. Also man lernt ja nur, wenn man seine Hürden überwindet, ist halt so.
Genau. Mhm. Genau, und jetzt und mit der Persönlichkeit der Menschen, da merke ich halt irgendwie, okay, das ist jetzt interessant. Irgendwie, wo bist du gerade und was brauchst du, damit du mit der Musik Freude hast, ist natürlich eine andere Fragestellung, also was brauchst du, um toll zu spielen? Oder vielleicht ist es am Ende auch das Gleiche. Das ist die Frage. Ja, vielleicht ist es am Ende auch das Gleiche. Ja.
Absolut, ich glaube auch.
Ich glaube auch, dass es das Gleiche ist. Auf der anderen Seite sind wir natürlich, also ich bin kein systemischer Berater, sondern einfach nur Saxophonist und Hobbypsychologe. Ja. Und komme aus einem Psychologen.
Und ein guter Hobbypsychologe.
Weiß ich nicht. Das denkt man ja immer selber, dass man genau weiß, was bei anderen Leuten los ist. Genau. Aber kann man sich ja gerne täuschen. Aber meine Stiefmutter ist ja auch systemisch, ich arbeite zu Familienaufstellungen und meine Schwester ist Kinderpsychotherapeutin und so. Also ich habe schon damit zu tun immer gehabt auch. Und das bin damit aufgewachsen, selber in Psychotherapie, seit ich klein war, mit, wir haben was für Familiensachen, aber man hat es natürlich ausprobiert selber.
Ja.
Quasi mit meiner Stiefmutter zusammen und das auch alles Mögliche. Ich hatte kennengelernt und dadurch habe ich davon immer schon so auch gedacht, also bin so mit aufgewachsen halt. Was früher auch ein bisschen komisch war, weil da war das noch nicht so en vogue wie heute, sondern da war das immer so, hä, wie jetzt, was redet der denn für ein Psychoscheiß, das ist, darum geht's auch gar nicht. Und heutzutage ist es eher so ein bisschen mehr Standard, würde ich sagen, oder dass man eher, also das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen in der Gesellschaft.
Mehr und mehr, ne? Ja.
Vielleicht hängt es auch von der Blase ab, in der man sich gerade so
bewegt. Das könnte sein, ja.
Also ich glaube, in unserer Blase schon, aber...
Ja, vielleicht nicht bei jedem, das stimmt.
Ich glaube, das ist für die Gesellschaft gerade generell sehr spannend.
Ich wollte noch eine Sache sagen. Du hast ja gesagt, dass es früher für dich viel mehr auch mit Druck war oder im Jazz viel mehr darum ging, wie spielt man richtig und so. Und du hast ja in Holland studiert. Das finde ich ist auch echt noch ein Faktor, weil Holland ist ja auch sehr, also die holländischen Musikhochschulen haben einen sehr guten Ruf in der Jazzszene und gelten so als in Europa so eigentlich das Maß aller Dinge.
In Europa hast du gesagt?
Finde ich schon, ja. Europa, also technisch gesehen, das sind die, ja, in Europa. Also das, in Amerika gibt es nicht ja noch Berkeley und so. Aber äquivalent gibt es quasi eigentlich in Holland halt diese Schulen. Rotterdam, Amsterdam, das sind so die Schmieden irgendwie. Und da hast du ja studiert und dich dem quasi ausgesetzt, diesem wahnsinnigen Leistungsdruck und wo er auch eine ganz klare Antwort auf die Frage gibt, wie ist richtig.
Ja.
Und wie ist falsch.
Ja, genau. Da kommt das, also, da kommt es unter anderem auch her, also, dieses, genau, wie wird das jetzt richtig gespielt? Da reden wir natürlich von Stilistiken, ne? Da hat man die Schubladen irgendwie, da hast du Big Band Jazz und Mainstream und Hard Bop, Bebop, wie hat das zu klingen? Mhm. Wie habe ich als Schlagzeuger zu spielen? Und das ist eben, es ist sehr interessant und ja, vielleicht habe ich damit auch immer ein bisschen gestruggelt, dass ich das immer so gerne gewollt habe, bis so einen bestimmten Part erreicht habe und vielleicht aber gab es ein paar Prozent, die zu dem Bild, was ich mir gezeichnet hatte, wie ich klingen wollte, die habe ich vielleicht nicht ganz erreicht. Mhm. Ja, das ist halt ein spannender Prozess, sich dann davon zu lösen und zu sagen, okay, ich mache es jetzt einfach anders.
Mhm. Ja.
Ne? Also ich erfülle nicht mehr dieses Bild, was da erwartet wurde. Und ich hatte mich halt sehr lange sehr damit identifiziert. Aber ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Prozess, sich spätestens jetzt davon zu lösen.
Absolut, du bist viel lockerer jetzt, das ist cool.
Ich finde sowieso genau dieses, also das ist so faszinierend, auch bei manchen Schülern das zu sehen, aber jetzt auch von dir oder bei mir oder auch bei dir, wie das zusammenhängt, die persönliche Entwicklung und die musikalische Entwicklung. Also das ist super spannend.
Ist als Berufsmusiker ist es ja in der Tat, ist das ja ganz, ganz lange ein Ding. Oder also vielleicht ist es auch immer ein Ding, aber ich für mich hab mir halt irgendwann erlaubt, dass Musik nicht mehr ausschließlich mein Leben ist. Mhm. Und dass es ein Teil meines Lebens ist. Und es ist in der Tat so, wenn ich heute ein Konzert spiele und damit nicht zufrieden bin, dann kriegt mich das nicht mehr so lange. Sowas hat mich früher teilweise, also mehrere Tage, vielleicht eine Woche verfolgt.
Mhm.
Und ich musste das im Überraum wieder gerade rücken.
Mhm. Krass.
Und das ist nicht mehr so. Es ist wirklich nicht mehr so. Wenn schlechter, was immer schlecht heißt, ne? Das ist auch noch sehr interessant. Ne? Für manche war das vielleicht trotzdem ein guter Auftritt.
Ja, klar.
Aber gemessen an meinen Idealbildern war das vielleicht kein guter Auftritt. Nein, das kann ich schnell, also spätestens am nächsten Morgen, gibst dann Kaffee drauf und dann ist das wieder weg. Und das finde ich mega befreiend und das ist total schön. Es ist halt ein Teil von meinem Leben. Da kann ich zielgerichtet überlegen, was kann ich da besser machen und was nicht. Oder was kann ich da verbessern? Und dann kann ich das tun.
Super.
Genau.
Es ist gut. Also ich finde, jetzt können wir mal die zweite Frage stellen.
Ja.
Willst du?
Welche drei Worte fallen dir ein als erstes spontan, wenn du das Wort Jazz hörst?
Jetzt haben wir natürlich schon viel geredet darüber, was Jazz ist. Ja, schön viel darüber. Aber macht ja nichts.
Ja, ist ganz lustig, weil das erste Wort, was mir persönlich in Sinn kommt, ist Leistung.
Krass. Echt?
Ja. Ja. Und das ist natürlich so. Und das zweite, was mir in den Sinn kommt, ist Freiheit.
Ja, Wahnsinn.
Und da kann man vielleicht sehen, was es mit mir macht irgendwie. Ne? Denn ich würde sagen, dass die Musik Jazz, ach, die hat so viel und die ist so wunderschön. Aber ich in meinem persönlichen Leben, ich habe mich einem Leistungsdruck unterzogen. Mhm. Und ich musste das gut machen. Mhm. Und das habe ich mit dieser Musik gemacht irgendwie. Mhm. Aber wo ich es loslassen kann, und wir haben gespielt am Samstag, hatten wir einen wunderschönen Auftritt im Birdland und ich muss ganz ehrlich sagen, da war Freiheit. Mhm. Vielleicht nicht immer, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber da waren für mich freie Momente und da habe ich für mich gedacht, oh, schon cool, wie die Musik dann auch wieder zu mir kommt.
Schön.
Cool.
Ja. Mit Freiheit, ja.
Ein Wort hast du noch frei.
Ein Wort.
Leistung und Freiheit.
Sound.
Ja, okay, gut. Ja, witzig. Es ist, wie krass unterschiedlich das ist. Georgi hat ja auch mitgespielt, der in unserem letzten Podcast war.
Ja.
Und der hat gesagt, Medizin.
Ja, das habe ich gesehen. Das habe ich, genau.
Und das ist so anders, ne? Mhm. Also ich meine, das ist halt gar nicht Leistung. Überhaupt nicht. Also Georgi spielt super und der ist ja auch super virtuos, aber der würde nie drüber nachdenken, dass das irgendwie anstrengend oder so ist.
Ja.
Wie krass, wie manche Leute einfach das halt aus sich heraus, der kommt oft nicht auf die Idee, dass er sich dabei anstrengen muss.
Ja.
Ne? Und trotzdem spielt der super virtuos. Ne? Und andere Leute denken sich, oh, ich muss das aber richtig, ich habe ja für dieses Konzert, das du gerade erwähnt hast, auch 2 Wochen geübt, weil ich echt mal wissen wollte, auch selber, ob ich das technisch auf einem hohen Niveau und wo spielen kann, wie ich das gerne von mir jetzt auch mal hätte. Und bin plötzlich auch in so ein Leistungsding reingerutscht. Das war für mich auch unerwartet. Da muss ich an Paul Desmond denken, der gesagt hat, I tried practicing for a few weeks and ended up playing too fast.
Den kann ich noch nicht. Der ist gut.
Der ist gut, ne?
Der ist gut, ja.
Hat er gesagt, I tried practicing for a few weeks and ended up playing too fast. Also ich meine...
Ja, der ist cool. Mhm. Ja, gut, ich will mich jetzt nicht wiederholen. Ich habe das Gefühl, ich würde dann wiederholen, was ich vorhin gesagt habe. Da habe ich genug dazu erzählt. Ich liebe Georgi und ich bewundere seine Freiheit beim Spielen.
Ja.
Bewundere das und kann auch sagen, dass ich davon auch lerne.
Ja.
Dass ich davon definitiv lerne, ja.
Mhm. Absolut. Ich auch.
Ich mag auch seine Energie. Also es kommt so von innen. Es ist einfach so, ne? So
ja.
Wirklich direkt, es halt, ungefiltert geht es rein.
Es ist halt total authentisch. Genau. In zum Beispiel in diesem Konzert, auch, aber auch in anderen Momenten in der Vergangenheit durfte ich das für mich erfahren, wenn plötzlich so dieser Leistungsschalter weggeht und es einfach fließt, was dann passiert, das ist schon irgendwie Voodoo.
Ja.
Irgendwie ist es Voodoo.
Aber ich finde es so bemerkenswert, weil wir reden über die gleiche Musik, wir reden in dem Fall sogar von der gleichen Band, die am selben Abend gespielt hat.
Ja.
Und wie unterschiedlich. Ja. Also ich würde sagen, ich glaube, ich gehe wieder ganz anders an und der Pianist, der gespielt hat, Steve, auch, wie unterschiedlich jeder die gleiche Situation, wie sagt man, approached, sich ihr nähert.
Ja.
Also jeder geht die Situation komplett anders an, weil er natürlich aus einer anderen Herkunftsgeschichte und so, ne, das ist immer wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung und so, aber eben auch, was Musik einem bedeutet oder wie man überhaupt Musik für sich versteht, wenn der eine sagt Leistung und der andere sagt Medizin und der dritte wieder was anderes. Und das Schöne ist ja, im Idealfall mischt sich das zusammen und wird dann zu einem Ganzen, was eben besser ist als die Summe aller Einzelteile. Und man lernt eben dadurch so viel voneinander, weil man ja eben auch, also ich ich spüre es ja auch irgendwie, dieses Leistungsding. Und ich habe also sicherlich auch deswegen 2 Wochen geübt, weil ich wollte, dass es für Ole reicht. Und verstehst du? Und gleichzeitig spüre ich diesen Medizingedanken, wenn ich mit Georgi spiele. Ja. Und das pulsiert durch mich durch. Und auch Georgi hat natürlich das Leistungsding. Und gleichzeitig haben wir von ihm das Medizinding und so weiter. Und Steve bringt seins und jeder und du bringst deins rein, wenn wir zusammen spielen oder auch wenn wir zusammen unterrichten. Ja. Und auch bei den Mare-Sessions und so. Also wir haben ja... also
naja, und die, Sache ist natürlich die, wenn du sagst, ne, drei Worte für Jazz und ich habe an Leistung gedacht, da ging sofort die Stimme dahinter an, nee, kannst du jetzt nicht sagen. Du kannst jetzt nicht sagen, denn alle wollen hören, wie toll Jazz ist.
Ja.
So, ne? Und das ist natürlich, also das ist interessant. Erst, also habe ich das erklärt und habe ich es leistungserklärt und habe immer noch gedacht, das darf ich aber nicht sagen. Und dann kommt der nächste Gedanke, der dann eigentlich ist, doch, wir sind Berufsmusiker und natürlich ist da ein Leistungsdruck. Aber natürlich ist der da.
Es ist
und natürlich darf, dürfen wir das ansprechen.
Ja.
Und das zu sagen, dass das nicht so ist, ist natürlich nicht richtig. Es ist halt so, dass einfach Menschen damit unterschiedlich umgehen. Und für manche ist es kein Thema.
Ja.
Wenn du einfach frei bist, dich frei in der Musik bewegst, dann kommt das als Abfallprodukt von deiner Einstellung.
Ja.
So, und das war übrigens, komme ich jetzt drauf, war der Satz, der Standardsatz meines leider verstorbenen zweiten Schlagzeuglehrers, Herr Zulauf aus Kiel, der gesagt hat, Leistung ist ein Abfallprodukt der Einstellung.
Okay.
Jetzt komme ich da drauf.
Ist gut.
Es ging also nur immer um die Musik und die Musik zu durchleben und nur für die Musik zu leben und dass die Leistung daraus entsteht.
Mm.
So. Offensichtlich hat Leistungsdruck was mit mir gemacht, dass ich den nicht so gut loslassen konnte, eine Weile. Aber zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel über unseren Kollegen Georgi sprechen, dann sehen wir, dass er die Leistung sehr wohl bringt. Weil er ganz frei, sage ich jetzt mal so, oder zumindest freier als ich.
Zumindest kommt es so vor.
Kommt es so vor, ne? Wir sagen das jetzt mal so irgendwie. Durch die Musik und durch die Empfindung durchgeht.
Mm.
Und dann kommt Leistung bei raus.
Mm.
Ne? Aber dass man es sagen darf und dass es natürlich ein Teil des Berufsmusikerlebens ist.
Ja, ist interessant. Also ich habe ja vorhin beim Vorgespräch schon erzählt, dass ich mich eigentlich versuche, nie als Profi zu sehen, sondern als Amateur. Also natürlich bin ich sozusagen Profi, aber ich will einfach Spaß haben an der Band. Und wenn ich da hier rausgehe und spiele, dann denke ich nicht daran, dass ich, also, weil ich glaube, genau deswegen, weil mich das wahnsinnig machen würde. Und wann immer das ein bisschen reinkommt, und das tatsächlich kommt das ein bisschen durch dich rein, und für mich ist das eine krasse Herausforderung.
Die Leistung meinst du?
Ja, der Leistungsgedanke, ich habe das, nee, ich habe das immer verweigert, weil mir war klar, das kann ich gar nicht und will ich auch nicht. Ich spiele zum Spaß, verdammte Scheiße. Ja. Also immer, weil was soll das? Weil ich finde auch, wenn man nicht zum Spaß spielt, dann ist es eine Themaverfehlung, weil es soll ja Spaß machen, auch den Zuhörern. Und es kann nicht Spaß machen, wenn es nicht aus Spaß geboren ist.
Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache nicht mit bei dem Konzert. Weil ich gemerkt habe, es setzt mich erstens total unter Leistungsdruck, in 3 Wochen irgendwie 8 Stücke zu lernen, die von denen die meisten, ich das Gefühl habe, da brauche ich erstmal ein halbes Jahr mindestens. Hätte ich jetzt gern, weil ich habe auch noch andere Sachen zu tun in meinem Leben.
Mhm.
Und zweitens, ich eigentlich auf eine andere Musik Bock habe, die mir Spaß macht und meine eigene Sachen machen will. Und wenn ich ständig solche Sachen mache, wo ich merke, nee, das mache ich so halb gar irgendwie nebenbei, bin dann hinterher total unzufrieden, ne, nach dem Konzert, weil es nicht so war, wie es eigentlich gerne hätte.
Denk dann, ich habe die Leistung nicht gebracht.
Dann spiele ich doch lieber, dann nutze ich doch lieber die Zeit und mache mal mein eigenes Ding draus. Mhm. Also das finde ich irgendwie, ist für mich gerade ein ganz, ganz großer Entwicklungsschritt, sowohl persönlich als auch musikalisch.
Sich dem einfach zu entziehen, ne?
Ja, und zu sagen, nee, das ist nicht meine Stärke, nicht. Ne, von wegen Stärken und Schwächen. Mhm. Ich habe andere Stärken, die sind sehr wohl sehr stark, das weiß ich auch, aber die werde ich jetzt mal anfangen zu featuren. Also, oder wieder featuren, ich habe sie ja schon gefeatured. Oh ja, genau.
Ja, und genau so ist es auch, wenn man selber Jazz lernt, dass man schaut, was kann ich gut.
Mhm. Genau.
Und das zu featuren. Zu mir kommen halt viele Leute, die können vom Blatt spielen oder halt irgendwie Noten, damit fangen die meisten ja an. Dann sagen sie, jetzt möchte ich gerne frei spielen.
Mhm.
Und dann ist es lustig, wie sehr oft unterschätzt wird, was es bedeutet, nicht nach Noten zu spielen. Ich hatte zum Beispiel letztens mit einer Schülerin jetzt diese Woche erst, Das war ein Lick durch 6 Tonarten, erstmal nicht durch alle 6, durch alle 12, sondern durch die Hälfte, in ganzen Schritten, geübt haben. Und sie hat es aufgeschrieben und sie hat es analysiert und sie hat alles das gemacht, was der Kopf kann. Und dann haben wir gesagt, jetzt spielen wir es aber mal so quasi aus dem Kopf, also auswendig, also oder ohne auf die Noten zu gucken und nur nach Gehör sozusagen. Und natürlich denkt man eben nach, okay, das ist die Quint, das ist die Terz und so weiter und so fort. Also man, das hat ja schon auch was mit dem Kopf zu tun, aber es ist eben eine andere Musizierart. Es ist eben nicht die Musizierart, ich gucke auf die Noten und dann schaue ich, dass die Finger das abspielen, sondern ich muss sozusagen wirklich nachdenken und mir klar machen, welcher Ton ist es, sowohl intuitiv als auch von der Logik her und daraus dann sozusagen die Handlungsanweisung, ich muss diese Klappe drücken, ich muss den Ton spielen, ich muss in den Akkord denken, ableiten. Und das ist ihr so schwer gefallen, hat sie gesagt, das ist eine sehr, es ist eine hochintelligente Frau, die auch einen schwierigen Beruf hat. Und die hat dann gesagt, das bringt mich in meine Grenzen. Mhm. Das war krass. Und sie war selbst überrascht. Mhm. Boah, ist das schwer. Also das hätte ich nicht gedacht, weil wir waren bei der fünften Tonart und ich wollte 6 wollte ich durchbringen, weil dann dreht sich so im Kreis, dann kann man das immer so spielen. Das haben wir dann auch geschafft und es war eine Wahnsinnsleistung und ich wette, sie wird das jetzt, sie wird den Drops lutschen und sie wird das abhaken. Ja. Das wird cool, das wird ihr Spiel nachhaltig verändern, das weiß ich jetzt schon, aber man musste halt einmal über diese Hürde drüber und auch eben über diese Hürde, dass man halt sich etwas aussetzt, was leider neu ist. Ich habe jetzt einen neuen Computer, ich habe jetzt gewechselt von Windows auf Apple und ich habe mich tierisch lang habe ich mich dagegen gewehrt. Ich bin ja der letzte Mohikaner, der da mit Windows gearbeitet hat. Und jetzt muss ich, weil ich wollte auch nicht diesen Scheiß lernen, dass das X dann links ist statt rechts und was weiß ich, diese ganzen neuen Programme und so. Und ich merke auch jetzt, wie schwer mir das fällt, zu sagen, ich lerne etwas Neues. Und das ist vielleicht auch ein bisschen die Schwierigkeit, die unsere Schüler oder Teilnehmer haben oder Teilnehmenden, dass man im mittleren Alter, sage ich jetzt mal, ich will nicht hohes Alter sagen, aber also, dass man, wenn man halt schon älter ist und eben nicht mehr Teenager und so, wie die bei dir in der Musikschule waren oder auch unsere Kinder, die in der Schule sind, dass man es sich halt schwer tut damit, die Bereitschaft zum Lernen überhaupt aufzubringen, zu sagen, ich setze mich dem aus und ich lerne etwas komplett Neues, was ich nicht kann.
Ja, und ich fand das Beispiel, das kenne ich total gut, was deine Schülerin jetzt hatte, auch aus meiner Klasse, also dass sie, wir lernen ja bestimmt Voicings wirklich auswendig in allen Tonarten, damit das Ziel ist, dass man ein Liedsheet vor der Nase hat, was man noch nicht kennt und das einigermaßen abspielen kann, so einfach weiß, ne, die richtigen Rezepte hat, die richtigen Handwerkszeuge zu sagen, ich spiele das jetzt mal ab. Und das machen die alle super, also die üben das wirklich toll, aber bei manchen merkt man, dieser Schritt von, ich übe diese Voicings und ich bringe sie dann aber in die Anwendung, das ist eben genau dieser Punkt. Ich habe es nach Noten geübt, quasi bei euch, ihr macht es nach Noten, wir machen es nach Ziffern, ne, mit den Voicings. Aber dann zu sagen, jetzt packe ich das in ein Stück rein und gehe in die Anwendung und gehe damit frei um. Also das bricht plötzlich alles weg, dieses Ganze, ich übe jetzt im Quintenzirkel und ich übe jetzt hier und da. Jetzt muss ich es frei anwenden, in Eigenverantwortung, das ist einfach schwer. Und das ist so weit außerhalb der Komfortzone. Und also ich will alle Hörer nur ermutigen, traut euch. Macht es und macht es und macht es. Es wird immer leichter. Wirklich. Je öfters man es macht. Und es ist wirklich nur dieses, man muss sich trauen zu fliegen so ein bisschen. Ne? Und das muss man üben.
Man muss springen.
Man muss üben, dieses Konstrukt loslassen und trotzdem einen Rest an, ich sag mal, Kontrolle oder, ne, man muss weiterhin natürlich am Steuer sitzen. Ne? Man kann nicht sagen, so jetzt irgendwie nach Gefühl, dann wird es nichts. Das ist ein Balanceakt, ne? Zu sagen, Mindestmaß an Kontrolle, ich habe das Steuer in der Hand und gleichzeitig fliege ich und lasse mich tragen von dem, was ich schon geübt habe. Mhm.
Ja. Und wenn ich das höre, habe ich auch, kommt nochmal das Wort Leistung, dass ich so denke, ja, aber wie schnell kann man sich davon stressen lassen?
Ja.
Mhm. Wie schnell kann man sich davon stressen lassen und wo setze ich meine individuellen Grenzen, dass ich sage, okay, überfordert mich jetzt, ich muss das in meinem Tempo machen, ich sehe, dass andere das besser können, ich bin zum Beispiel in einem Kurs mit mehreren und ich bin vielleicht eher langsam, wie gehe ich damit um, kann ich mich trotzdem frei fühlen, kann ich was vorspielen vor anderen, kann ich was, kann ich was vorspielen vor anderen,
ja,
obwohl der oder die andere das gerade besser vorgespielt hat.
Wie mir das zumindest vorkommt.
Wie es mir vorkommt. Manchmal aber auch messbar, wenn es einfach eine klar definierte Sache ist, eine klar definierte Aufgabe, die es jetzt gerade zu bewältigen gilt. Wie gehe ich damit um? Und dann, und...
Ja, ja, klar.
Und das... Und ja, es, die Patentantwort gibt es nicht da drauf, aber das Thema ist wirklich da.
Ja, ist es interessant. Ist
so ein, ich glaube, es ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen, ne? Dass alles immer in der Bewertung und im Ranking und wer ist
und eben
besser,
messbar.
Wer steht im Wettbewerb zueinander, wer gewinnt. Die ganze Gesellschaft ist davon durchzogen. Das frage ich mich sowieso.
Ob das Kapitalismus, meinst du?
Ja, nicht nur Kapitalismus. Kannst du auch durchaus noch ausdehnen, im Begriff auf andere.
Leistungsgesellschaft halt,
ja. Genau, und überhaupt, die Individuen sind alle in Wettbewerb zueinander und so weiter.
Gut, aber
das muss vielleicht gar nicht sein. Also ich,
nein, überhaupt nicht. Ne? Aber ist das nicht erstaunlich, dass wenn wir die Workshops geben, dass da dann wir Dozenten, und wie viel haben wir dann? 8 SchülerInnen und 9 oder 10 oder 12, ja, je nachdem. Und dann ist das ein Hobby. Und alle wollen es als Hobby machen. Weil wir sind ja die Berufsmusiker, da würde man vielleicht sagen, okay, ich kann verstehen, dass wenn du dein Geld damit verdienen musst, da ein Leistungsdruck entsteht.
Ja.
Wie gehst du damit um? Aber die SchülerInnen, ey, ganz ehrlich, ist ein Hobby. Und was ist da für ein Leistungsdruck im Raum?
Ja.
Was ist da für ein Leistungsdruck im Raum? Nicht bei jedem oder bei jeder, aber oft und häufig. Jetzt mal nur, um das wahrzunehmen.
Ja.
Nur wahrzunehmen und sagen, spannend.
Das Problem ist, glaube ich, der Vergleich. Also mir hat mal jemand gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich zu vergleichen. Und hör auf, dich zu vergleichen. Und ja, sehr witzig.
Ja, aber mach das mal.
Wenn du da stehst mit Leuten, die eben dasselbe tun gerade, jeder spielt einmal einen Chorus über das Stück und so.
Und sobald es jemand nicht tut in unserer Gesellschaft, sobald sich jemand nicht vergleicht, gucken wir ihn ganz neidisch an und denken, Gott ist der frei.
Genau.
Gott ist der frei.
Und so wird aber auch erst eigen, indem er nämlich Bill Stewart ist. Weil Bill Stewart ja nur deswegen Bill Stewart ist, weil er nicht die ganze Zeit versucht, wie Jeff Tane Watts zu spielen.
Da haben wir den Kreis. Genau so ist es.
Ja.
Ja, absolut.
Ich muss sagen, ich mache bei mir immer so kleine, das nennt sich Vorspiel- und Komponistenclub. Ne? Machen wir 4-mal im Jahr, dass wir uns gegenseitig die Stücke vorspielen in der Masterclass. Und ich mache es immer bewusst mit dem Fokus, dass ich sage, wir stehen nicht im Wettbewerb. Es geht nicht darum, wer am besten spielt. Und wir losen jetzt mittlerweile auch die Reihenfolge aus. Sonst hat man es ja oft bei so Schülervorspielen, ne, dass die noch nicht ganz so weit sind, anfangen und am Ende dann die Besseren kommen, damit die sich am Anfang auch trauen. Mittlerweile losen wir das jetzt aus. Das ist total spannend. Und es ist so schön, weil ich merke, wie so eine Wertschätzung kommt von den anderen Teilnehmern, auch wenn das Feedback kommt. Das ist unheimlich aufbauend. Und man hört auch, also es entsteht wirklich so ein kleiner Rahmen, wo man dann plötzlich individuellen Sound schon hört. Ne? Die klingt nach Ulrike,
cool. Er
klingt nach Walter, Martin klingt sowieso nach Martin und so weiter. Ne? Und es ist total schön. Also da bin ich echt dankbar, dass ich so einen Raum überhaupt schaffen konnte, dass das funktioniert, dass die Leute mitmachen. Genau.
Ja, es ist sehr gut gelungen. Und zwar auch am Anfang, erinnere ich mich, hast du erzählt, waren sie so sehr schüchtern. Und mittlerweile ist es aber so ein bestärkender Raum, wo man sich gegenseitig eher unterstützt und sagt, ja, super cool und so.
Ja,
so war es ja auch bei uns beim Workshop beim letzten, weißt du noch, wo die Sanna gesagt hat, ich kann das ja nicht und so. Und dann aber gemerkt hat, doch, Gold. Und dann haben alle gesagt, doch, du kannst das ist gut so.
Das Yay! Toll,
ich habe ja nachher sogar noch ein Zertifikat geschrieben. Und geschrieben, hiermit Stempel, Fump, Culture-Style, du kannst improvisieren.
Super.
Jetzt hast du es mit Brief und Siegel.
Ja.
War ganz lustig, so unter der Hand ist das zu ihr gekommen.
Ja.
Naja, aber ich habe noch mal eine Frage, Ole. 2 Fragen, um genau zu sein. Und zwar, du hast ja jetzt angefangen, auch vermehrt, also nicht nur bei uns im Culture Styles Workshop, sondern auch selber auf anderen Workshops Groove oder Timing und Rhythmus, sagen wir mal, für Nicht-Schlagzeuger zu unterrichten.
Ja.
Wirst du es vielleicht auch in Zukunft noch ein bisschen intensiver betreiben, je nachdem, wie sich das wahrscheinlich entwickelt. Keine Ahnung, was die Zukunft bringt, ist ja immer offen. Aber das könnte ich mir bei dir sehr gut vorstellen, wenn du das sehr gut machst, auch bei uns. Ich freue mich sehr, dass du diesen Part übernimmst, weil er ja so wichtig ist auch. Und weil er leider gerne unterschätzt wird.
Oh ja.
Und ja, weil Jazz in erster Linie...
Kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass jemand das unterschätzen kann.
Na, sowas. Naja, wenn alle immer, weißt du, die über Akkorde, Melodie und so. Und wenn es nicht gerufen wird, dann ist das alles nichts wert.
Ja.
Und ich habe 2 Fragen an dich. Erstens, was ist der Unterschied zwischen Time und Groove? Und wie bedingen sie sich gegenseitig? Und zweitens, wie... lernt man das?
Oha. Oha. Das sind die Fragen, die sich, glaube ich, jeder stellt und jeder gerne sofort beantwortet hätte. Ich glaube, Time und Groove, ja, ein Stück weit hat, glaube ich, jeder so seine eigene Definition.
Ja, es geht ja jetzt um deine.
Ne, um meine, ja. Genau, das kann ich jetzt, glaube ich, nur für mich definieren. Ich verwende die Worte, glaube ich, gleichberechtigt. Ich glaube, sie bedeuten für mich mehr oder weniger das Gleiche. Time bedeutet vielleicht etwas mehr das, was ich, also so als Musiker, als professioneller Schlagzeuger, ist es so ein bisschen das Wort für, werde ich langsamer oder werde ich schneller? Spiele ich richtig, also damals wieder richtig oder nicht in Time? Mhm. Wackelt mein Timing? Ist mein Timing stabil? Würde man vielleicht sagen. Mhm. Also für mich ist das Wort
Tempo.
Für Tempo, ja. Also ja.
Oder
Metrum. Auch Mikrotiming wahrscheinlich, ne?
Auch, ja, aber es ist lustig, dass du es sagst. Also weil es gibt diese Ebenen, wo man sagt, wie fühlt es sich an? Ist das Groove das? Also beim Wort Groove, und das vielleicht kann man so besser erklären. Ich würde sagen, boah, das hat aber geil gegroovt. Das hat aber geil, das hat mich bewegt, das war geil. So,
und positive Time.
Positive Time, das war geil. So, das hat mich gepackt. Dann benutze ich das Wort Groove für ein bisschen dieses Voodoo, was Groove sein kann, was man dann irgendwann nicht mehr erklären kann, was plötzlich auch da ist, wenn jemand nicht korrekt spielt. Mhm. Eben, da wird es dann spannend, ne? Mhm. Wo es nicht, wo es schneller geworden ist, wo es langsamer geworden ist, wo es berühmte Platten gibt, die etwas schneller werden.
Tony Williams.
September von Earth, Wind and Fire. Mhm. Merkt man gar nicht. Wird schneller. Am Ende haben sie nicht mit Metronom eingespielt. Milestones von Miles Davis. Mhm. Die neuere Variante, die auf der Platte Milestones. Mhm. Das wird spürbar, das wird langsamer, messbar langsamer. Fühlt man nicht. Groovt einfach die ganze Zeit toll. Mhm. Ist einfach geil. Und Tony Williams, gerne mal schneller geworden mit Miles Davis. Pff, was für eine Energie, was für ein Groove. Mhm. Aber das Wort Timing beschreibt für mich so die Messbarkeit. Mhm. Beschreibt für mich, andere benutzen das anders. Mhm. Ja, so würde ich das verwenden. Und ich würde sagen, wie lernt man das? Fragst du 100 Leute, kriegst du 100 verschiedene Antworten? Fragst du Bekannte oder gute Drummer oder eben gute Musiker, die dann eben auch toll grooven, das ist ja nicht auf Schlagzeug begrenzt, Gott sei Dank, kriegst du verschiedene Antworten. Ne? Und das geht von you can practice that, was ich immer ein bisschen zu erhaben finde, bis hin zu ganz klaren Handlungsanweisungen. Und ich bin gerne jemand, der Handlungsanweisungen gibt, weil es das einfach dann aufdröselt und jemandem ins Boot holt.
Na klar.
Und ein Gefühl dafür gibt, was man machen kann.
Ja, wer gut unterrichtet, gibt Handlungsanweisungen, so, das sehe ich auch
anders,
so.
Anders geht es absolut. Ja nicht, ne? So, ja. Ich hatte definitiv auch Unterricht, der war, keine Ahnung, wie ich das mache, ich mache das mal vor.
Ja, genau.
So, und damit geht man dann nach Hause.
Weiß nicht, konnte ich immer schon.
Ja, hab ich alles, ja. So habe ich auch Unterricht manchmal bekommen. Ja. Also sehr häufig, Gott sei Dank nicht, aber manchmal war es genau so, ja. Weiß ich nicht, mache ich halt so. Ja? Und so, und natürlich habe ich mit Metronom geübt. Ja, natürlich ist Metronom das erste Tool der Wahl. Wenn du anfängst und du bist unsicher, dann machst du das Metronom an. Und du spielst ein Tempo und du siehst, boah, ich werde immer langsamer, ich werde immer schneller. Mhm. Okay, ich brauche jetzt erstmal, sagen wir mal, Tempo 120 geswungene Achtel zu spielen. Mhm. So, das dauert, bis ich ein Bebop-Thema oder irgendwas, ja, sagen wir mal ein Bebop-Thema, Tempo 120, geswungene Achtel, bis ich das in Time spielen kann. Mhm. Das heißt, dass das nicht langsamer und nicht schneller wird. Aber da sind wir dann noch nicht beim Thema Groove. Mhm. Da geht es natürlich dann gehen wir den nächsten Schritt. Die Subdivisions, die Unterteilungen, eben die Achtel oder die Triolen oder die Sechzehntel. Welche Gewichtung gebe ich denen? Wie,
dass man die auch fühlt, wenn man sie nicht spielt.
Das ist vielleicht einer der wichtigsten Parts. Mhm. Ne? Gebe ich den Pausen die gleiche Aufmerksamkeit wie den Noten, die ich spiele? Mhm. So läuft der Groove da in der gleichen Intensität in mir durch. Wie kann ich das üben, ist ja das Schwerste. Wie kann ich das dann üben? Ja, da gibt es dann Übungen für und so weiter. Und dass der innere Motor, und das sind für mich diese Subdivisions, ne, wenn wir im 16. Bereich sind, dass das auch wenn ich nur einzelne Noten davon spiele, dass das durchdeucht. So, das kann man natürlich trainieren.
Cool.
Das ist für mich dann Groove. Da wird es natürlich interessant, wenn ich dann eben Musiker höre, die unglaublich grooven und die sich das Recht rausnehmen, das nicht perfekt zu machen, sondern dass da vielleicht mal geeiert wird. Dass mal eine 2 und 4 ein bisschen früher, ein bisschen hinten ist und dass ich mir denke, boah, ist da eine Lockerheit drin und dadurch kommt der Groove und halt nicht durch den Leistungsdruck.
Wen wundert's? Ja, oder bei Keith Jarrett zum Beispiel, Nils Burger hat immer gesagt, Keith Jarrett hat eine Gummi-Time, weil er wird am Anfang der Phrase immer schneller, am Ende wieder langsamer, so, das zieht sich so, aber das macht er nichts. Und ich meine, Leistungsdruck hatte der ja mit dieser Improvisation, ich muss unbedingt jetzt ganz was Neues gebären und deswegen schreit er ja immer so rein beim Spielen, oder? Und wie das irgendwie trotzdem groovt, obwohl das ja eigentlich total... Also ich meine, ich hab mir mal gesagt, der swingt nicht, die Amis, ne? Also Keith Jarrett doesn't swing. So,
ja, hast du gehört? Ja. Wurde das so gesagt?
Absolut.
Ja?
Ja.
Echt hart, ne?
Ja, gut, aber das, also spannend, auch dieses Trio irgendwie. Ne? Dieses Trio ist ja nicht bekannt dafür, hardcore zu swingen.
Ja.
Dafür würde man dann vielleicht eher zu Oscar Peterson oder ähnlichen oder Musikern aus der Generation gehen. Aber wie viel Soul ist in der Musik und aber auch Groove.
Und geile Linien und wahnsinnig viel Improvisation.
Ja, aber die Intensität ist so doll.
Ja, total.
Es ist in der Tat, ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass das, ne, also wenn ich Oscar Peterson höre, da hast du mehr diesen harten Swing.
Ja,
den haben sie dir eben aufgebrochen. So, aber dadurch entsteht eine Art von Intensität und Groove, die was ganz anderes ist, aber das Wort Groove und wie entsteht Groove ist da ganz interessant.
Ja.
Und kriegt eine ganz andere Bedeutung, ja.
Mhm. Ja, Oscar Peterson ist ein guter Punkt.
Also ein Phänomen irgendwie. Absolut, ne? Einmal angemacht, irgendwie hört das nicht mehr auf.
Ja.
Finde ich schon.
Der achtelt alles weg.
Finde ich schon irgendwie wirklich. Und ich habe in der letzten Zeit gar nicht so viel Jazz gehört, eher andere Musik. Sobald ich Oscar Peterson höre, erstmal erkennt man ihn sofort. Also das ist ja wirklich ein Phänomen. Genau. Jetzt hattest du nach anderen Pianisten gefragt. PianistInnen, da bin ich jetzt ein kleiner Wunderpunkt, wie viel ich da jetzt kenne. Aber da gehe ich mal dann lieber gleich zu Saxophonisten.
Herbie Hancock ruft auch, würde ich sagen, oder?
Ja, aber der hat auch eher so eine. Eher ein bisschen
sperriger.
Okay. Aber es
groovt
natürlich wie Hölle.
Ja, aber spannend natürlich, ne? weil der Groove oder die Time eine ganz andere ist.
Ja.
Eine ganz andere, ganz anderes Konzept. Aber die Intensität und auch der Groove ist, würde ich sagen, ähnlich stark.
Mhm.
Aber wie wenn jemand mit dir spricht, schnell oder langsam, da ist halt immer ein Groove drin. Das ist ja das.
Genau.
Also ich vergleiche Groove und Musik generell eigentlich immer so gern mit der Sprache.
Mhm.
Höre ich jemandem gern beim Sprechen zu, dann würde ich dem wahrscheinlich auch gern beim Musikmachen zuhören.
Ja.
Und dann könnte man mal gucken, welche Faktoren das sind, die die Spannung generieren.
Mhm.
Saxophonisten.
Lass mich mal. Was ist mit McCoy Tyner?
Oh ja, auch
oder
super.
Oder Kenny Kirkland.
Oh ja, mega. Also, die sind mir alle nicht eingefallen. Ja,
oder?
Mega.
Also,
ja, mega.
Und ich meine, dann gibt es auch Gonzalo Rubalcaba und Brad Mehldau. Wobei Brad Mehldau Groove.
Der hat schon eine sehr eigene Time.
Ja. Aber da finde ich das Wort Groove ist so geil, weil dann gehe ich eher auf Intensität und denke, es kriegt mich genauso.
Mhm. Aber nicht wegen des Grooves.
Ja.
Oder so. Oder des Timings.
Würde ich vielleicht. Ich kenne Brad Mehldau nicht so gut wie Oscar Peterson zum Beispiel.
Mhm.
So, ich habe nicht so viel von ihm gehört. Ich würde einfach sagen, das ist jemand, der einen ganz anderen Schwerpunkt hat. Der hat ja einen ganz anderen Schwerpunkt in der Musik. Darum würde ich sagen, wenn du den mal grooven lässt, dann will ich mal, kann man das so sagen? Ich meine, mit Joshua Redman, wenn der spielt und dann packt Brad Mehldau aus.
Mhm.
Ich würde sagen, das ist schon ganz schön gruft.
Finde ich ja.
Mega, ja. Ne? Nee, ja, ja. Es ist einfach ein ganz anderer Taste. Irgendwie, das geht dann vielleicht, will mich da nicht auf falsches Terrain begeben, aber vielleicht geht das mehr in die Fläche als, mhm, als immer in dieses, mhm, metrische, mhm, ja, Timing. Durchaus.
Ja, also bei Oscar Peterson finde ich halt, der ist ja sehr genau, ne, oder sehr präzise, sehr präzise und sehr, ja, man erkennt ihn so gut, die, ja, anderen erkennt man auch sofort. Mhm. Ich finde, das ist jetzt nicht sein, ja, Spezialding, aber, hey, er spielt ja wirklich aber auch sehr, sehr viele Licks.
Ja, aha.
Im Vergleich zu den anderen Pianisten, ja, die wir jetzt alle genannt haben, ne?
Ja.
Und Licks zu automatisieren, mhm, ist natürlich eine andere Geschichte, als zu sagen, ich spiele eben komplett ohne Licks, wie jetzt Keith Jarrett, der komplett auf seine, mhm, also der, mhm, verweigert es komplett, spielt nur so. Mhm. Und natürlich hat er dann einen ganz anderen, eine andere Energie, einen anderen Approach, kann das weniger so kurz aus der Hosentasche rauspfeffern. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut.
Ne? Und dadurch entsteht halt eben was Neues, was anderes. Mhm. Ne?
Man kann sich sozusagen auch mehr auf den Rhythmus konzentrieren, wenn man mehr lick-basierter, ja, spielt, wenn man sich mehr auf das Wie konzentrieren kann, weil was weiß ich eh, das wie sich immer spielt quasi. Mhm, genau. So, also ist ein sehr salopp dahingesagt.
Nein, ist ja tatsächlich.
Aber es stimmt schon auch ein bisschen. Ja, klar. Ja. Also, und wenn ich eben nicht das, was ich immer spiele, sondern jetzt mal gucken muss, was ich spiele, dann kann das rhythmisch auch nicht so sitzen.
Ja, was heißt sitzen?
Also ist eine Theorie.
Ja, ich finde, sitzen ist ein bisschen wertend irgendwie. Also ich würde es nicht werten, naja, wollen. Ja, aber es ist
so einrasten vielleicht. Oder halt kann es rhythmisch mit einer anderen Vehemenz, es kann schon rhythmisch mit einer anderen Vehemenz vorgetragen werden, wenn ich es quasi schon, wenn ich spiele, was ich geübt habe, als wenn ich...
Ich finde, die Vehemenz ist genauso da bei den anderen. Es ist nur... Es ist nur...
Es ist zu viel Wertung
es in ist dem nur, Begriff. Frank, Oscar Peterson, finde ich, der ist eher fast ein Schlagzeuger. Also ne, ich spiele, ja, jetzt, ne, genau, so einfach so, ich spiele Swing und ich bin dann genau, ich reite einfach das Pferd so.
Aber spannend, wenn du jetzt einen Schlagzeuger nimmst wie Jack DeJohnette, mhm, im Keith Jarrett Trio, mhm, der spielt dann wieder, und da passt es ja, der spielt eher, mhm, ein Timing, wie es zu dem Keith Jarrett,
ja,
passt.
Ja. Mhm.
Also sowohl in der Begleitung, ja, als auch im Solo.
Ja. Mhm.
So, der spielt eben nicht. Also der spielt sehr wohl so, dass ich ab und zu denke, boah, wo bist du denn gerade, mhm, in deinem Viervierteltakt? Also in dem, ja, ja, in dem Raster, wo bist du denn da? Das ist aber spannend irgendwie.
Ja, ja, ja.
Aber es ist auch cool, finde ich, wie dann die Band eben macht, dass was Neues entsteht. Also es ist faszinierend, wie so ein neuer... Oder so ein ganz neues Groove-Universum entstehen kann,
ja,
aus bestimmten Konstellationen von Musikern, ne?
Genau, was wir auch am Anfang hatten, ne, wo ich, glaube ich, auch von richtig und falsch gesprochen habe, oder von Leistung oder von Schubladen irgendwie, ne? Und dass genau sich sowas plötzlich ändert, wenn man alte Sachen loslässt.
Mhm.
Ich muss so. Also jetzt mal wieder quasi von den Vorbildern so zurück zu unserem Musizieren. Mhm. Dass das, was da möglich ist, und ich finde den Punkt so gut, dass du sagst, das macht bei mir noch einmal so Klick, dass ich so denke, ah, genau das dürfte ich mir, glaube ich, noch mehr zu eigen machen. Also ich denke, wenn ich mich da mal kurz kritisch beleuchte, bin ich immer noch so von wegen, ah, richtig wäre jetzt so. So, und das können wir jetzt so machen, ist aber eigentlich falsch. So, ne? So, dass so die Lampe ist ab und zu an irgendwie. Dass, ja, ich, dass, wenn ich das kritisch beleuchte, denke ich so, okay, dann noch mal reingehen irgendwie, was, und sich dem noch mal...
Ja, das ist wahrscheinlich ein Live, das hast du ein lebenslanges Thema, hat man einfach, oder?
Das denke ich. Und es ist ja auch immer verhandelbar, dass man sagt, okay, wenn wir jetzt ein Stück covern, vielleicht auch in der Popmusik irgendwie, dass man schon sagt, ne, das muss jetzt schon irgendwie so sein irgendwie. Und dann ist immer dieses Verhandeln, muss es das?
Mhm.
Muss es das wirklich? Und dann ist ja auch... gerade im Berufsmusikerleben, da gibt es halt, hat man sich vielleicht gerade so ein bisschen da gesettelt und sagt, okay, ich öffne mich jetzt irgendwie, dann kommt aber ein anderer Kollege um die Ecke, der sagt, nee, das muss aber so.
Ja.
Oh, wie krass, ey.
Das, na klar, ist, also, wenn man eine solche Entscheidung und so eine Entwicklung durchmacht, dann muss man die verteidigen, das ist so.
Ja, genau.
Aber das,
genau,
ist doch, guck mal, das ist das, was ich finde, wo die Kunst beginnt. Wenn du sagst, ich weiß, das sind die Regeln, aber ich setze mich bewusst darüber hinweg,
ja,
das ist doch der, ja, Moment, wo es dann, oder? Also weißt du, was ich meine? Das berechtigt einen noch dazu, ne?
Ich kann nur sagen, es ist halt das spannende Ding, dass im Berufs... Furchtbares Wort, so, ich mag das nicht, aber es ist ja so, Berufsmusikertum irgendwie, also dass dann einfach wenn ich in einem Orchester spiele, das tue ich ja regelmäßig, und da wird Musik gecovert und da ist ein ganz klares Vorbild. Da ist ein ganz klares Vorbild. Und da ist natürlich eine spannende Frage, wie sehr kann ich mich dem jetzt entledigen? Denn wenn wir jetzt von Keith Jarrett sprechen, dann ist man natürlich bei der Crème de la Crème, dass man bei Persönlichkeiten, die diese Musik neu definieren, weltweit, wie kann ich diese Energie, also sehr spannende Frage, wie kann ich diese Energie mit in meinen Alltag nehmen, in einem Berufsorchester, was Unterhaltungsmusik spielt? Ein Bert Kempfert Medley. Zum Beispiel.
Ja.
Spannend. Ja. Also mental würde ich sagen, ja. Aber die Ausführung, da gibt es einfach Grenzen.
Ja, das glaube ich auch. Sicherlich.
Aber könnte man die Grenzen nicht theoretisch erweitern? Also man muss ja nicht gleich komplett zerlegen.
Naja. Du könntest
alle gemeinsam nur.
Alle gemeinsam,
Aber die anderen Musiker sagen, also ich sage, du musst es verteidigen. Die anderen dann kommen und sagen, das muss aber so, das ist jetzt nicht, dann muss man sich irgendwie, dann steht man natürlich in so einem Konflikt und den muss man aushalten und vielleicht auch einen Kompromiss dann machen.
Natürlich,
und so,
genau. Aber ich glaube grundsätzlich, wenn alle bereit wären zu sagen, wir wagen es mal,
dann ja. Ja, aber es wird also...
Andererseits ist es auch ein Job, ne? Also es soll auch unterhaltsam sein für Leute, die jetzt vielleicht nicht Bock haben, sich so wahnsinnig krass auf jetzt die neue Kunst einzulassen, sondern eigentlich auf dem Volksfest oder wo auch immer, ich weiß nicht, ihr spielt auf einem Ball oder so, dann da erwartet man, dass es halt jetzt tanzbar eben ist, weil ich bin hier zum Tanzen gekommen oder so, ne?
Also da muss man die Balance halt irgendwie halten.
Kann aber ja auch.
Ja, gut, aber es ist natürlich, man hat... Es ist der Anspruch, dass das dann so klingen soll wie das Original.
Okay.
So, das ist
ja gut, wenn der Anspruch da ist.
So, ne? Und das ist vielleicht einfach für die ZuhörerInnen auch interessant, dass das einfach, dass das, also auch wo wir über Leistungsdruck sprachen, dass also ich komme daher. Ich weiß nicht so, ne? Ich komme daher, aber das ist ein großer Teil meines Gelderwerbs so, und meiner beruflichen Realität. Dass eben der Anspruch ist, das soll möglichst am Original dran sein. Und da dann seine persönliche Freiheit, wie du sagst, einzubringen und zu verteidigen irgendwie, ist sehr, sehr spannend. Sehr spannend. Also habe ich jetzt auch keine Generalantwort. Das wird dann immer wieder in dem Moment verhandelt irgendwie, ne? Dass ich auch sage, okay, ich probiere es mal anders zu spielen, ich biete mal was an. Dann gibt es da aber jemand, der vor dem Orchester steht und auch die, Gott sei Dank, am Ende auch die letzte Verantwortung hat und sagt, nee, das möchte ich aber anders haben. Dann funktioniert sowas auch nur, wenn man dann sagt, okay, sag mir, was du hören willst und ich probiere das jetzt umzusetzen. Das funktioniert nicht anders. Aber ich finde, dieses Spannungsfeld gehört dir da vielleicht mit rein, weil das natürlich für Berufsmusiker ein Teil der Lebensrealität ist.
Ja.
Ich finde auch, ehrlich gesagt, bewundernswert bei dir, wie du das so kannst. Also ich bin ja überhaupt nicht so.
Danke.
Ich habe nicht alle 1000 verschiedene Sachen komplett ausgecheckt und kann kurz die Schublade und die, ne? Ich bin ganz anders.
Da muss man auch der Typ für sein. Ich glaube,
Typ dafür sein.
Ich habe mal vorgespielt, auch bei euch, ne, fürs Polizeiorchester, und die haben auch gespürt, dass ich nicht der Typ dafür bin, glaube ich. Weil ich bin ja dann genau nicht genommen worden. Und ich glaube, es stimmt auch. Ich bin auch gut, es ist auch gut so. Weil ich bin, glaube ich, auch nicht der Typ dafür.
Aber trotzdem bewundere ich das. Also deine Fähigkeit, weil ich habe die nicht. Wenn ich künstlerisch mit so einem Orchesterleiter nicht einverstanden wäre, hätte ich echt Schwierigkeiten. Mhm. Also richtig Schwierigkeiten, das innerlich zu tragen. Ich wäre da nicht, das würde ich ganz schlecht
aussehen. Ja, insofern ist das schon mega spannend, dass das hier jetzt zur Sprache kommt, weil das in der Tat, das ist halt ein Spannungsfeld, was man dann irgendwie für sich klar machen muss. Muss man für sich klar machen, irgendwie dieser Laden oder dieses Produkt, was wir jetzt anbieten, kann nur so funktionieren. Es kann anders nicht funktionieren. Ne? Und meistens, also es ist ja auch eher so, dass wir meistens schon die gleiche Sprache sprechen. Wenn wir Shiny Stockings von Count Basie spielen, ist es klar, was da gemacht wird. Es ist klar. Es gibt dann nur noch die feinen Abstimmungen. Ne? Haben wir jetzt wirklich den gleichen Groove?
Wie klingt das nochmal, Shiny Stockings?
Genau, so Shiny Stockings, genau. Und es ist völlig klar, was dabei da und da und da kommen muss und was der Schlagzeuger können, also wie es klingen muss, Wo wir dann wieder bei dem Leistungsdruck sind, das dann nicht zu tun, sondern das trotzdem durch sich durchfließen zu lassen und die Musik, die sie dann ist, wirklich komplett zu spüren,
zu erleben.
Kann dann nämlich auch andersrum total geil sein, wenn alle an einem Strang spielen.
Ja.
Und auch dann kann ein Bert Kempfert Medley, das klingt jetzt eben so sehr kitschig, dass man kann immer so lustig, aber wenn das gut gespielt ist, kann das sehr wohl Spaß machen.
Ja, klar, ist auch Musik.
Und dann ist es auch geile Musik.
Ja, klar.
Bert Kempfert. Ja. So, da will ich hier nicht ein negatives Wort drüber verlieren. Das ist dann auch geil. Gehört in die Zeit rein, aber es ist geil.
Ja, klar. Ich meine, der Erfolg gibt ihm ja recht.
Ja, eben.
Natürlich. Warum lieben die Leute das nur, weil es berührt? Also muss es ja irgendwie geil sein.
Absolut, absolut.
Das muss man sogar zu Helene Fischer sagen.
Genau. Absolut richtig. Und darum finde ich spannend, dass wir das sagen, weil wir gerade von Keith Jarrett kommen und Brad Mehldau. Und dieses Spannungsfeld finde ich mega spannend.
Spannungsfeld. Absolut. Total. Spannend. Ja, ja.
Magst du noch SaxophonistInnen nennen, von denen du sagst, sie grooven? Das sind wir jetzt noch nicht.
Ja, das Tausende. Das ist natürlich Canball Adderley.
Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ja.
Nicht?
Doch, natürlich, ja, stimmt. Aber wenn wir jetzt als Erste, wenn wir jetzt
okay.
nicht
reingefallen. Okay, naja.
Ziemlich lustig.
Finde ich, der hat halt so eine Energie, die ich vielleicht mit einem Oscar Peterson vergleichen würde. Ne?
Ja.
Also
okay.
Voll on the money, wie man sagt, irgendwie. Voll drauf. nur drauf.
Ja.
So, da gibt es so, ne? Also einmal anschmeißen. Los, ne? So. One, two. Boom, boom. Und dann voll rein.
Ja.
Und dann vielleicht auf der anderen Seite des Spektrums könnte ein Joe Lovano stehen.
Aha, war echt? Okay, krass.
Ne, wo ich sagen würde, grooved, unfassbar.
Ja, ja.
Unfassbar, aber ganz anders.
Ja.
Eben nimmt sich alle Freiheiten in diesem Timing-Spektrum, ne, wo die Achtel, Triolen, Sechzehntel, wo das Raster liegt und lotet das voll aus.
Ja, das finde ich so spannend wegen dem Sound, auch weil der spielt ja auch so ein Sound, der nicht so richtig anspringt.
Genau.
Also wenn man denkt, wo ist es genau der Attack eigentlich?
Genau so ist
es. Und dadurch kannst du gar nicht so ausnehmen, wo der Ton genau beginnt. Und dadurch hast du nicht so ein... Und bei Cannonball hast du ja... Da weißt du genau, da fängt der Ton an. Und dadurch rastet das irgendwie auch mehr ein. Genau wie bei Oscar Peterson sozusagen im Vergleich. Und trotzdem finde ich nämlich auch, dass Joe Lovano groovt. Und ich das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, wie der das macht.
Ja, ja.
Weil Paul Desmond, der ja auch einen fuffigen Sound hat, der hat trotzdem vorne einen ganz klaren Attack.
Ja,
und absolut. Lovano aber nicht.
Genau.
Und trotzdem gruft. Das ist echt eine... Das würde ich gerne mal entschlüsseln.
Oder was hatte ich neulich? Aber die Platte Tenor Madness.
Ja.
Oder heißt die Saxophon?
Ja, ich glaube, ja.
Okay, auf jeden Fall die Platte, wo Tenor Madness drauf ist.
Mhm.
Mit Sonny Rollins und John Coltrane. Unglaublich, wie unterschiedlich die sind. Und John Coltrane hätte ich ja jetzt auch als jemand erstmal eingestuft, der das Timing auch durchaus auslotet.
Mhm.
Aber in seiner früheren Phase mit diesen sehr swingenden Rhythmusgruppen, nicht, dass die anderen nicht geswungen hätten, aber auch wieder die sehr Mainstream,
traditionell
gespielt haben. Auch geswungen ohne Ende. Wo es ja auch die Platte gibt, Cannonball und Coltrane, auch die beiden irgendwie. Aber auch Coltrane so... In seiner Art, wie nur er klingen kann, sehr drauf. Und dann Sonny Rollins, hatte ich auch lange nicht mehr gehört, der hat sich auch wieder anders die Freiheiten genommen hat und unglaublich groove da drin.
Ja.
Also, interessant.
Finde ich immer krass bei dem St. Thomas. Dieses St. Thomas Solo. Das ist fast eine Percussion zu hören. Und irgendwie ist auch Bass und Klavier, aber das ist nicht so wichtig, sondern man hört irgendwie Percussion und Saxophon und wie das miteinander rhythmisch sich verzahnt, das ist unfassbar krass. Also, ja. Okay, lustig, dass du so die alten Leute hervorholst. Du sagst gar nicht Kenny Garrett, Michael Brecker, Kirk Whalum, was weiß ich, oder irgendwelche aktuellen, was weiß ich, Chris Potter. Nein, du sagst, du gehst ganz wieder in der Geschichte zurück. Das ist lustig, wie du eine ganz andere Perspektive auf die Musik hast, wer dir... Dir fällt Oscar Peterson gleich ein und so. Lustig, also schon eine ganz andere Rangehensweise, wenn man mit Georg über Matthias Schubert geredet und so. Ne? Hier zeigt sich wieder, es gibt so viele Perspektiven auf diese tolle Musik. Das ist echt bemerkenswert. Zum Schluss haben wir noch eine Frage, die wir immer haben als letzte Frage. Wenn du jetzt unser Gespräch Revue passieren lässt, hier auch spontan, was findest du, war jetzt das größte Learning oder der größte, was findest du jetzt interessant, auch vielleicht für unsere Hörer, was ist vielleicht für dich das Wichtigste, was man jetzt mitnehmen kann? Und auch für dich selbst und für uns.
Also das wichtigste Learning heißt für mich ja was Neues. Ne, denn genau, das wichtigste Neue war, glaube ich, nochmal das, was Anja gesagt hatte, dass wir zusammen nochmal den Groove formen. Und wenn wir uns zusammen, also wenn wir uns wirklich einlassen auf die Energie des anderen, was dann passieren kann. Mhm. Da war bei mir nochmal, da kann ich nochmal richtig reingehen.
Sich mitnehmen lassen vom anderen, ja?
Sich mitnehmen lassen vom anderen ist schön, ja. Ja, weil ich als Schlagzeuger ja häufig so, vielleicht auch gerade ich, ne, ich als mein, wie ich meine Rolle definiere, gerade so was Vorgebendes habe.
Ah, führen. Okay.
Führen, ne, gerade, spannend, gerade, ja. Gerade wenn wir von eben Musik nachspielen, covern, sprechen. Mhm. Ne? Das muss klingen wie. Mhm. So, dann bin ich auch in meinem Studium so sozialisiert, du bist der Schlagzeuger. Mhm. Du darfst dich nicht zurücklegen.
Ja, ja, ja.
Das heißt, ich zähle das an und das hat es in 3 Minuten auch noch zu sein. Okay. So bin ich ja trainiert.
Mhm.
Und das probiere ich ja eigentlich, ja, sowohl zu trainieren und wach zu halten, als auch loszulassen und neu zu definieren.
Mhm.
So, was kann das sein mit euch auf der Bühne? So, ne? Und das ist natürlich was ja, wo ich glaube ich einfach, da habe ich noch, da darf ich noch.
Cool, ich bin gespannt, wenn wir das nächste Mal spielen.
Ja, absolut. Ja, genau.
Sehr ja, geil. Ist lustig, weil ich sage meinen Schülern immer, ihr müsst Verantwortung übernehmen, ihr dürft euch nicht an den Schlagzeuger dranhängen. Ihr
ja.
müsst selber die Time in euch und ja, dann absolut. Kann das zusammen.
Absolut,
ja, das sage ich auch.
Ja, voll krass, aber dass du das umgekehrt so krass spürst, diese Verantwortung als Schlagzeuger. Aber, ja,
ist aber krass. Auch eigentlich logisch.
Ja, aber es war mir nicht, also eigentlich schon, aber irgendwie, dass das wirklich so ist, also dass du es wirklich so spürst. Auch.
Mhm. Ich weiß, genau, das ist, ich glaube, fragst du jetzt 10 Schlagzeuger, kriegst du vielleicht eine ähnliche Definition natürlich, aber vielleicht eine unterschiedliche Ausprägung, je nachdem, welche Stilistik die SchlagzeugerInnen gewohnt sind. Aber ja, das...
Da kann man sicherlich auch verschiedene Herangehensweisen.
Und es fühlt sich einfach, also das vor allem, wie es sich anfühlt, wenn ich drüber nachdenke. Wenn du das sagst und ich fange an, drüber nachzudenken, ist sowas von, oh ja, das ist ja eine ganz andere Tür, die da aufgeht.
Mhm.
Da möchte ich nochmal durchgehen. Also da ist was für mich zu holen. Ich spüre, dass da was zu holen ist. Na? Mehr als, ich muss meine Time noch, das muss noch geiler werden.
Mhm.
Ich glaube auf jeden Fall, du würdest zustimmen, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber...
Sinnlos.